Für den 1. Mai 2013 haben Nazis in Erfurt eine Demonstration angemeldet. Rasch organisiert sich der Widerstand in Erfurt. Unter der Parole und dem Namen Keinen Meter formiert sich ein breites Bündnis. Dazu sagt der Sprecher des Bündnisses Gregor Gallner:
Wir haben uns recht frühzeitig schon zusammengesetzt, Anfang Februar, als wir erfahren haben, dass am 1. Mai die Nazis hier das planen. Und das Bündnis ist auf Initiative der antifaschistischen Koalition Erfurt entstanden. Die AKE kurz setzt sich zusammen aus Leuten, die auch in anderen Organisationen aktiv sind, also die DGB-Jugend, Leute, die ansonsten bei der Linken aktiv sind, Leute, die bei Jusos aktiv sind. Und da haben wir zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen für den 1. Mai noch breiteres Bündnis und haben dafür eingeladen. Und da sind Leute gekommen von Jugendverbänden, Parteien, also SPD, Linke, Grüne, Leute, die in der Kirche aktiv sind, Naturfreunde, die Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt, also ziemlich breites Bündnis.
Wie das Bündnis neben der ganzen Öffentlichkeitsarbeit, die es betreibt, taktisch vorgeht, um sich auf den 1. Mai vorzubereiten, schildert Volker Hink vom linken Jugendbüro Red Rocks.
Wir haben in der Zwischenzeit an die 50 Kundgebungen in der Stadt angemeldet. In den Bereichen, wo wir das für wahrscheinlich halten, man darf ja nicht vergessen, 1. Mai, die Kundgebung des DGB auf dem Anger ist auf jeden Fall und in allzu großer Nähe in der Innenstadt wird nichts stattfinden von den Nazis. Und wir benutzen diese 50 Kundgebungen auch, die muss man ja nicht, also die kann man alle stattfinden lassen, wenn es notwendig ist. Wenn es nicht notwendig ist, kann man ja auch überlegen, ob man auf einige verzichtet. Aber erstmal ist das ja auch ein Indiz dafür, wenn kommt, die Kundgebung kann da und da nicht stattfinden, weil man muss zwar Kundgebungen nicht genehmigen lassen, aber sie können beauftragt werden und wenn da vorrangig eine andere Versammlung an den Tag stattfindet, wie zum Beispiel die Nazi-Demonstration, werden sie halt wegbeauflagt, an eine andere Stelle verlegt und dann kann man die Route langsam eingrenzen.
So wird relativ schnell klar, dass die Nazis am 1. Mai südlich des Erfurter Hauptbahnhofs marschieren wollen. Aber wer sind die überhaupt, die Nazis? Dazu kann der wissenschaftliche Mitarbeiter der Linksfraktion im Thüringer Landtag Paul Welso mehr berichten.
Die am 1. Mai hier in Erfurt marschieren wollen, sind Neonazis aus dem Spektrum der freien Kameradschaften, also militante Neonazis, die sich offen am Nationalsozialismus orientieren politisch. Die sind nicht in der NPD organisiert, sind auch durchaus in Konkurrenz zur NPD unterwegs. Ist also nicht das Klassische, was man so kennt, die NPD, sondern das ist sozusagen ein Spektrum von militanten Neonazis, die hier aus dem Thüringer Bereich kommen, sprich der Anmelder kommt aus dem Weimarer Land. Pro Erfurt, die kleine Neonazi-Organisation hier aus Erfurt, unterstützt diesen Aufmarsch am 1. Mai. Es gibt ein paar andere Kameradschaften, die auch kommen wollen. Andere haben gesagt, sie kommen nicht.
Andere haben gesagt, sie kommen nicht. Was Welso damit schon andeutet, ist, dass es derzeit durchaus Differenzen in der rechten Szene gibt. Darüber kann Gregor Gallner mehr berichten.
Was vielleicht spannend ist für die Situation jetzt gerade ist, dass zwischen den verschiedenen Gruppierungen noch immer so ein Machtkampf um Vorherrschaft in der Szene so stattfindet und in Erfurt hat sich eigentlich schon in Abgrenzung zur NPD pro Erfurt vor ein paar Jahren gegründet. Die geben sich so ein bisschen als, sie tun immer so, als wären sie demokratische bürgerliche Partei. Aber wenn man sich genauer auch das Wahlprogramm und die Leute anguckt, die dahinter stehen, sind das auch knallharte Nazis bei ihnen dabei. Und das, was man jetzt sieht, ist eben so ein kleiner Machtkampf zwischen NPD und anderen Thüringer freien Kräften und den Leuten aus Weimar und Pro Erfurt in Erfurt eben.
Der Anmelder der Nazi-Demonstration für den 1. Mai heißt Michael Fischer. Von ihm hat sich die NPD Anfang April 2013 mit deutlichen Worten distanziert. Dennoch warnt Micky Schrieb von Mobit, der mobilen Beratung in Thüringen, davor, die bestehenden Meinungsverschiedenheiten in der rechten Szene überzubewerten.
Grundsätzlich muss man aber sagen, wir dürfen nicht so strikt unterscheiden zwischen Freie Kräfte, NPD und subkulturellen Nazis, wie das oft gemacht wird, weil im Endeffekt ist es dennoch eine große Neonazi-Szene, wo man analytisch diese drei Gruppen rauskristallisieren kann. Wir haben Absprachen, wir beobachten Absprachen, klar auch zwischen der NPD und Freien Kräften. Zu sehen ist das immer bei den großen Festivals hier in Thüringen. Wenn die NPD anmeldet, die Struktur stellt und die Freien Kräfte Aufgaben übernehmen, wie den Bierverkauf oder Ordner stellen an diesen Festivals. Da sieht man dann, dass die Absprachen groß sind und dass die Freien Kräfte nicht völlig unabhängig von der NPD agieren und existieren.
Wie ist nun also die Lage? Mit wie vielen Nazis kann am 1. Mai in Erfurt gerechnet werden? Eine ungefähre Antwort darauf weiß Gregor Gallner.
Wir schätzen schon das Mobilisierungspotenzial von Pro Erfurt, von Nazis, die selber aus Erfurt kommen, gar nicht so super gering ein. Wir wissen, dass Pro Erfurt immer ganz gute Kontakte auch in so ein rechtes Fußball-Hooligan-Milieu hatte. Und wir rechnen schon damit, 200 Nazis, die kommen werden, plus minus, das kann man schlecht sagen.
Auch wenn das Keinen-Meter-Bündnis einen ungefähren Bereich für die Route der Nazis durch das Anmelden von eigenen Kundgebungen recht schnell einkreisen konnte, bleibt lange Zeit unklar, wie sie nun tatsächlich verlaufen soll. Erst am Abend des 30. April werden in einer Pressemitteilung der Stadt Erfurt nähere Daten bekannt gegeben. Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein berichtet.
Wir haben als Stadt versucht, nur eine Standkundgebung zuzulassen. Damit sind wir vom Verwaltungsgericht am Montag gescheitert und gestern auch vom OVG, wo wir gestern die Runde, die Freien Kräfte laufen dürfen, nochmal eingekürzt wurde. Aber laut Gerichtsentscheidung dürfen sie laufen.
Demnach sieht die Route jetzt folgendermaßen aus. Die Nazis wollen ihre Demonstration südlich des Erfurter Hauptbahnhofs beginnen, laufen dann auf der Schillerstraße wenige Meter Richtung Osten, biegen rechts ab in die Windhorststraße, dann geht es wieder nach Osten in den Nonnenrhein und dann wieder rechts in die Clara-Zetkin-Straße bis zur Kreuzung Ecke-Holbein-Straße und von dort aus den gleichen Weg wieder zurück zum Bahnhof. Eine Strecke, die ohne Polizeiaufgebot und Demonstrationszüge zu Fuß in ungefähr 8 Minuten zu schaffen wäre und kaum 600 Meter lang ist. In der Absicht und der Hoffnung, den Nazis selbst diese lächerlichen 600 Meter nicht zuzugestehen, legt sich Erfurt am Abend des 30. April 2013 noch einmal schlafen und schöpft Kraft für den 1. Mai. Am 1. Mai 2013 sendet Radio Frei von 7 bis 18 Uhr und begleitet die Demonstrationen und Kundgebungen. Dazu gibt es die sogenannten Satelliten, also im Prinzip Außenreporterinnen, die mit Handys bewaffnet durch Erfurt laufen und versuchen, so aktuell wie möglich zu berichten, wann, was, wo passiert. Der Morgen beginnt erwartungsgemäß ruhig. Der erste Anruf eines Satelliten erfolgt, nachdem die Sendung schon knapp 2 Stunden gelaufen ist. Juliane ist am frühen Morgen aufgebrochen, um schon mal zu schauen, was sich am und im Erfurter Bahnhof tut.
Ich bin über den Willy-Brandt-Platz vorne lang quasi rein und das ist halt das Übliche, die haben eben da so ein paar Gitter, dass man nicht irgendwie, dass sie den Überblick haben, wer rein und raus geht. Ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass die großartig kontrollieren, da stehen halt ein paar Polizisten und gucken und verschaffen sich wahrscheinlich selbst erstmal einen Überblick. Und wenn man reingeht, ist das alles auch noch ganz übersichtlich zu den Auf- und Abgängen, zu den Gleisen, da stehen jeweils 2, 3 Polizisten. wo dann plötzlich sehr viele stehen, sind hinterm Bahnhof, beziehungsweise einmal die Brücke, die von dem in der Nähe von diesem Ruheabteil, wo man sitzen und warten kann, genau, Wartesaal oder so heißt das wahrscheinlich, die Brücke, die da rüber geht, dann über den kleinen Fluss, da stehen sehr, sehr viele Polizisten, aber ich habe beobachtet, dass da auch noch Leute durchgehen können, also es ist noch nicht abgeriegelt. Es ist noch Verkehr, es fahren noch vereinzelt Autos und es sieht tatsächlich alles nach dem neuesten Plan aus, den man auf der Seite vom Kein-Meter-Bündnis auch sehen kann, nämlich dass es dann vom Bahnhof aus gesehen links hinten rausgeht. Da stehen dann ganz, ganz, ganz viele Polizeiautos und Polizisten. Und rechts raus sieht es eher so aus, als würden sie das abriegeln wollen. Und wenn man von vorne in den Stadtpark will, das ist auch alles sehr einschüchternd, denn oben im Stadtpark stehen ganz, ganz viele Polizeiwagen. Und es ist auch eigentlich schon ziemlich abgeriegelt. Also man kann da wirklich nur noch einzeln rein und rausgehen.
Soweit ein erster Eindruck von Juliane, die sich kurz vor 9 Uhr schon mal am Bahnhof umgeschaut hat. So richtig ins Rollen kommt die Geschichte mit den Satelliten allerdings erst knapp eine Stunde später. Es beginnt mit Jule, die sich südlich des Erfurter Hauptbahnhofs an der Ecke Schillerstraße-Windhorststraße positioniert hat, also genau am Rand der offiziell genehmigten Nazi-Route.
An der Ecke Windhorststraße-Schillerstraße ist es gerade komplett alles zu. Da stehen halt lauter so Hamburger Gitter, heißt es, wenn die Polizei diese Gitter aufstellt, sehr viel Polizei. Einige Leute, die aussehen, als ob die zur Gegendemonstration gehen wollen, werden da halt von der Polizei kontrolliert, sozusagen. Also wer das nicht möchte, sollte da, glaube ich, auf jeden Fall nicht hingehen. Und ansonsten ist es halt auch, wenn man jetzt probiert, irgendwie so über Süd, also in Bogen, in den Stadtpark reinzukommen, ist halt hinten der Nonnenreihen auch schon komplett abgesperrt.
Wie schwierig es allerdings bereits um 10 Uhr ist, in den Stadtpark zu gelangen, weiß Jule in diesem Moment auch zu schildern.
Sehr schwierig. Also ich habe halt so die Polizei gefragt, wie das jetzt ist, wenn ich zu dem Spielfest möchte, wie komme ich denn jetzt noch in den Stadtpark? Und dann hieß es ja immer weiter Richtung Süden und irgendwo kommen sie vielleicht mal durch. Aber das war auch, möchte ich sagen, mit so einem Lächeln gesagt. Das hat sich jetzt, ich habe es jetzt nicht bis ganz Süd ausprobiert, aber das, was ich überblicken konnte vom Nonnenrhein, Ecke Clara Zetkin aus, war nicht so aus, als ob man da nochmal rüber Richtung Stadtpark irgendwann kommt, weil das ja komplett auch die Nazi-Route ist halt.
Direkt im Stadtpark befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits Lutz Gruber, der Geschäftsführer des Stadtjugendringes Erfurt. Einige Minuten später kann er diese Situation quasi von der gegenüberliegenden Seite der Polizeiabsperrung folgendermaßen beschreiben.
Einige Mitstreiter hier haben uns vorhin gesagt, dass sie über den Bahnhof und auch von der Bahnhofseite her Schwierigkeiten haben, hier dazu zu kommen. Aber die anderen Zugänge sind alle offen. Und wir sehen auch sehr viele Familien bereits, die hier zuströmen und auch die ersten Aktionen auch bei uns schon nutzen. Wir wollen hier ein Familienfest für Demokratie gestalten. Wir sind jetzt schon mit dem Aufbau fertig und die ersten Familien strömen schon in den Stadtpark herein. Und wir wollen natürlich für Demokratie und Toleranz hier entsprechend auch Gesicht zeigen gegen rechts und auch den Stadtpark sozusagen für die Zivilgesellschaft einnehmen.
Im Stadtpark will nicht nur der Stadtjugendring bis in die späten Abendstunden mit einem Familienfest der Demokratie aktiv sein. Um 11 Uhr soll dort auch eine öffentliche Stadtratssitzung abgehalten werden. Somit sollte dieser Ort für die Nazis den ganzen Tag lang nicht zugänglich sein. Von einem anderen Schauplatz kann kurz nach 10 Uhr Susan berichten. Sie befindet sich mitten in der DGB-Demo, die gerade von ihrem Startpunkt der Staatskanzlei am Hirschgarten begonnen hat. Susan schildert die Stimmung.
Also es ist eher eine gemütliche Laufdemonstration. Also irgendwelche Leute haben ja immer von Spaziergangsdemonstrationen geredet und sind auch überhaupt keine Polizisten zu sehen eigentlich.
Ja, vier Leute auf
dem und sind halt, also und selbst die sind halt auch nie so, wie man das vielleicht von anderen Demos kennt, sehr einmontiert, sondern halt sind eher in ihrer normalen Stadtuniform.
Zu diesem Zeitpunkt sollen ungefähr 300 Leute bei der Demo mitlaufen. Ungefähr eine halbe Stunde später meldet sich Frank. Die DGB-Demo ist inzwischen auf dem Willy-Brandt-Platz angekommen, dem Platz nördlich des Bahnhofs. Dort wird eine Kundgebung abgehalten. Außerdem hat die Demo ganz ordentlich zugelegt, was die Teilnehmerzahl betrifft.
Es sind auf jeden Fall so rund 800 Leute und jetzt stehen wir hier gerade auf dem Bahnhofsvorplatz. Rolf Dümer vom DGB hält gerade einen kleinen Redebeitrag, der erinnert an die ermordeten Menschen hier in Erfurt während der Zeit des Nationalsozialismus und dafür soll ja dann auch ein Kranz niedergelegt werden. Es gibt ja hier diese Tafel, an diese Tafel kommt man nicht ran, weil diese Tafel ist ja am Gleisaufgang, ich glaube zwischen Gleis 7 und 8, da ist ja alles weiträumig abgesperrt, aber immerhin steht die Kundgebung jetzt unmittelbar auf dem Willy-Brandt-Platz, genau vorm Haupteingang des Bahnhofs.
Kurz darauf zieht die DGB-Demo weiter in Richtung Norden, also weg vom Bahnhof, um auf dem Anger schließlich nochmal eine große Kundgebung abzuhalten und dort bis ungefähr 20 Uhr mit einem bunten Informations- und Kulturprogramm aktiv zu sein. Radio Frei sprach deshalb wenig später noch einmal mit der thüringischen DGB-Vorsitzenden Renate Licht.
Wir haben ja gesagt, der 1. Mai ist unser Tag und wir lassen den uns auch durch Nazi-Aufmärsche nicht kaputt machen. Natürlich ist ein Teil unserer Teilnehmer, die da an der Staatskanzlei waren, am Bahnhof dann auch geblieben und haben versucht oder versuchen immer noch, den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Wir sind aber jetzt hier auf dem Anger. Der Hauptredner Thomas Voss redet gerade und ich glaube, wir sind gut 1000 Leute hier auf dem Anger. Es ist eine gute Veranstaltung und ich glaube, es wird ein ganz guter Tag. Also ich bin fest davon überzeugt, dass viele Demokraten mit fantasievollen Aktionen diese Nazis den Aufmarsch dieser Ewiggestrigen verhindern können. Es wird heute in der Stadt ungefähr 22 Veranstaltungen geben, die sich gegen diesen Nazi-Aufmarsch richten. Wir wollen zeigen, dass diese Stadt bunt und demokratisch ist. Und wenn viele, viele Bürger sich diesen Aktivitäten anschließen, dann haben die Nazis keine Chance, durch diese Stadt zu laufen. Und dann verlieren sie hoffentlich auch die Lust, im nächsten Jahr oder irgendwann anders wiederzukommen.
Soweit die thüringische DGB-Vorsitzende Renate Licht. Zu diesem Zeitpunkt sind an einem anderen Ort allerdings schon die ersten Fetzen geflogen. Gegen 10 Uhr wird es südlich des Bahnhofs zum ersten Mal unruhig. Jule ist dort immer noch positioniert und hat an der Ecke Windhorststraße Nonnenrhein Zusammenstöße zwischen der Polizei und linken Demonstranten beobachten können.
Die Situation ist sehr aufgeregt, vielleicht hört man das auch, ich bin nur ein bisschen zitterig.
Ja.
Es gab vor circa 10 Minuten hier den Versuch, über die Gitter halt auf die Straße zu kommen und die Kreuzung zu blockieren. Da waren so circa 100 Gegendemonstranten zu dem Zeitpunkt hier. Ein paar sind auch durchgekommen, es kam aber relativ schnell und ziemlich brutal die Polizei. Es gab schon Pfefferspray-Einsatz. Es sind hier jetzt relativ viele Leute, die sich gerade die Augen auswischen. Es kam auch nicht dazu, dass der jetzt in der Blockade sitzt, sondern die Leute, die drüber gekommen sind, wurden komplett wieder zurückgedrängt. Zerschlagen, glaube ich, ist das richtige Wort. Also es gab hier schon wirklich auch Faustschläge von Seiten der Polizei gegen halt Leute, die probiert haben, rüberzukommen. Ich höre jetzt von allen Ecken noch Schreie. Hier kommen immer mehr Leute zusammen. Also man ist hier halt trotz alledem sehr nah an der Nazi-Route dann dran.
Eine Darstellung der Ereignisse, die keine halbe Stunde später von Dirk Sauter, dem Pressesprecher der Landespolizeidirektion Thüringen, mit vorsichtigen Worten bestätigt wird.
Es gibt schon leichte oder kleine Zwangsmaßnahmen, die ausgeführt worden sind. Genau im Detail kann ich Ihnen dazu noch keine Auskünfte geben. Muss ich dann noch ermitteln und würde ich Ihnen auch gerne nachberichten. Aber es ist schon zum leichten Anwendung von unmittelbarem Zwang gekommen, das ist richtig.
Zur Zusammensetzung der polizeilichen Einsatzkräfte kann Dirk Sauter schon umfangreiche Auskunft geben.
Ja, wir sind hier mit mehreren hundert Polizeibeamten im Einsatz und die Thüringer Polizei hat Unterstützung von der Landespolizei in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie von der Bundespolizei. Natürlich, unsere Polizeibeamten sind alle grundsätzlich gut geschult, aber wir haben jetzt auch Kräfte, die für geschlossene Einsätze natürlich auch ausgebildet sind. Aber jetzt von Sondereinheit zu sprechen, wäre, glaube ich, das der falsche Begriff.
Es ist mittlerweile wenige Minuten vor 12 Uhr und zu diesem Zeitpunkt wollten die Nazis sich eigentlich in Bewegung setzen. Auch dazu hat der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Thüringen aktuelle Informationen.
Wir haben momentan noch Anreisebewegungen von Personen aus der rechten Szene und die schätzen etwa, dass wir so bei dieser erwarteten Teilnehmerzahl dann auch bleiben werden von ca. 200 Teilnehmern.
Es kann sich also alles noch ein wenig hinziehen.
Währenddessen passierte an anderer Stelle Unerwartetes. Auch dort wurde Radio Frei gehört und ein Beteiligter der Aktion befand, dass das der richtige Kanal sei, sein Anliegen kundzutun. Anschließend hören wir einen ersten Eindruck von Jule, die sich recht zeitnah direkt vor dem Ort des Geschehens befand.
Also ich befinde mich gerade auf dem Dach des alten Schauspielhauses. Wir haben uns überlegt, dass wir eine eigene Aktionsform heute am 1. Mai wählen. Und zwar haben wir uns überlegt als Zusammenhang, dass wir nicht Anti-Nazi-Aktionen machen wollen, sondern dass wir mit einer Hausbesetzung Akzente setzen wollen und unsere eigene Thematik anbringen wollen. Es geht uns konkret um ein soziokulturelles Zentrum, darum, einen Freiraum herzustellen, in dem zum Beispiel unter anderem auch Gegenkultur zu Rassismus und Antisemitismus und Sexismus läuft. Die reelle Chance schätzen wir eigentlich sehr gering ein, weil es ist ziemlich Verlass auf die Stadt Erfurt und die Stadt Deutschland, dass keine neuen Besetzungen zugelassen werden. Wir werden es aber trotzdem versuchen, weil wir die Sache wichtig finden. Also wir finden wichtig, den Mut zu zeigen, weiter für soziokulturelle Zentren einzustehen, für Freiräume zu stehen und sich nicht aus den Städten verdrängen zu lassen. Dies ist auch eine Aktion gegen Gentrifizierung und gegen Kommerzialisierung öffentlicher Räume.
Die sind alle auf dem Dach.
Karlsson auf dem Dach sozusagen. Was macht denn jetzt
ja, aber ohne Propeller leider. Ich hoffe mal, dass sich die Polizei dessen auch bewusst ist.
Ja, die Polizei hat natürlich Propellermöglichkeiten, das nennt man Hubschrauber. Damit wurde ja in Erfurt schon eine Hausbesetzung beendet. Das, denke ich, wird heute nicht der Fall sein. Dennoch, wie reagiert die Polizei auf diese Besetzung?
Nicht, weil genau in dem Moment, wo du das jetzt gesagt hast, höre ich hier einen Hubschrauber anrauschen. Aber ich glaube mal nicht, dass der dazugehört. Ich hoffe es mal für die Leute nicht. Was man noch sehen kann, sozusagen zum Thema Räumung, also die Polizei, die hier vorm Haus steht, das sind halt so 6 VW-Busse voller Ausrüstung und Menschen. Die machen sich so langsam fertig, ziehen halt ihre dicken Schutzsachen an. Das ist auch sehr aufwendig. Also es geht auch schon fast 10 Minuten so. Dann wird halt was an die Ellenbogen geschnallt, an die Schienbeine werden geschützt, übelst die Weste, die dicken Helme und die Schlaginstrumente werden angehangen. Bis vor 10 Minuten ungefähr gab es noch so eine kleine Ansammlung von Unterstützerinnen vor dem Haus. Die haben aber alle Platzverweise bekommen und sind dann auch gegangen, weil ihnen gesagt wurde, ja, wenn sie jetzt nicht gehen, werden sie halt in Gewahrsam genommen. Auf dem Haus sieht man mehrere Leute, eine kleine Anlage, über die vorhin Radio Frei lief. Also man hat auch hier so die Live-Berichterstattung aus dem Stadtpark gehört, was da so los ist. Aus dem Schauspielhaus raus hängen so mehrere Transparente. Auf einem steht groß besetzt drauf. Dann gibt es so eine kleine Fahne, da ist immer weiter Selbstverwalter. Und dann ist ein Transparent, das leider wegen dem Winde nicht zu lesen ist. Und es gibt immer mal wieder Feuerwerk. So ein bisschen sieht man im Umfeld, sind halt noch ein paar Leute, die wahrscheinlich Unterstützerinnen sind, wo ich jetzt mal so sagen, vom Styling her. Passanten sind hier total wenig und die Leute werden auch gerade verscheucht, wie ich sehen kann. Ich wurde halt vorhin mal angesprochen, meine Personalien wurden aufgenommen, aber mehr ist so noch nicht passiert, aber alle anderen werden hier weiträumig irgendwie weggeschickt. Hektisch werden noch ein paar Autos weggefahren.
Ein Freiraum.
Es ist so ein bisschen statisch geworden, würde ich sagen. Es kam noch mehr Polizei, also jetzt stehen hier schon bedeutend mehr so VW-Busse rum. Und es hat sich so eine kleine Kundgebung angemeldet mit Unterstützerinnen. Wir haben auch ein Transpi, da steht linke Politik und Freiräume verteidigen. Sind es nicht so 20, 30 Leute jetzt mittlerweile, würde ich sagen. Ja, und die Polizei ist auch so ein bisschen, weiß ich auch nicht, entspannter geworden, glaube ich, dass jetzt nicht mehr jeden hier, der so dem ganz nahe kommt, wegscheuchen.
Ein Freiraum.
Na, hallo.
Oh, ich höre das Echo im Hintergrund. Das heißt, auch am alten Schauspielhaus wird Radio frei gehört?
Na, hier wird die ganze Zeit schon zugehört und sich immer wieder gefreut, wenn über die Besetzung und die dazugehörige Kundgebung berichtet wird. Und jetzt so in der letzten Zeit ist halt die Kundgebung mit so 20, 30 Unterstützerinnen doch wieder näher an den Ort des Geschehens rangekommen. Also die standen halt erst so abgedrängt vor dem zweiten Parkplatz halt, also kaum noch in Sichtweite von den Leuten, die auf dem Dach sind. Und jetzt ist man doch nochmal ein Stück vorgegangen, ein bisschen Polizei steht drumherum und also immer wieder sind so die laute Rufe nach Erfurt braucht ein autonomes Zentrum, das ist ja jetzt seit jetzt kommen die auch wieder, seit mehreren Jahren nicht mehr gibt. Das wird hier gefordert und ich würde mal sagen, das ist ein ganz ernsthaftes Anliegen. Also man hat ja gesehen, dass da schon mal einige Jahre ziemlich viel lief auf dem besetzten Haus und dass die Leute das ernst meinen und dass sie das wieder haben wollen, das ist ja schon seit einigen Jahren auch immer wieder Thema hier in der Stadt.
Soweit der Verlauf, wie Juli ihn von außen beobachten konnte. Ob indes eine Räumung stattfinden wird, scheint sich keiner der Beteiligten zu fragen. Nur wann? Dazu Besetzer Arne.
Wir gehen davon aus, dass wir geräumt werden. Also in der Richtung ist auf die Stadt Erfurt und den Staat Deutschland klar.
Dirk Sauter, der Sprecher der Polizeidirektion Erfurt, bestätigt am Nachmittag.
Nach meinem Kenntnisstand ist Strafantrag gestellt worden wegen Hausfriedensbruch. Und ja, die weiteren Maßnahmen werden dann erfolgen, aber das ist jetzt nichts zeitlich Dringendes.
Auch der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Andreas Bausewein, bezieht Stellung.
Ich kann nachvollziehen, was die Menschen wollen, was sie fordern, aber die Besetzung von Häusern ist für die Forderung schlichtweg der falsche Weg. Ja, dann setzt man sich für gewöhnlich zusammen, wie das erwachsene Menschen tun, und schaut mal, was da geht und wo es geht. Und ich denke, dann haben sie für alle Seiten was von. Wenn ich einfach in Häuser hineingehe und sage, ich bin nicht jetzt und ich gehe nicht wieder raus, ist das im Regelfall keine Lösung. Wir haben erheblichen Sanierungsstau im Schauspielhaus. Es gab die Überlegung, dort das Gebäude in einer Nutzung zuzuführen, auch durch private Betreiber, diverse Kulturzentren entstehen zu lassen, auch in Teilen Wohnungen entstehen zu lassen. Das alles, was bisher auf dem Tisch lag, wäre für die Stadt de facto Nullsummenspiel gewesen. Wir reden bei der Sanierung des Schauspielhauses über Millionensummen und immer kleine Summen. Und sie können es auch nicht einfach so nutzen. Dafür steht es auch schon viel zu viele Jahre leer. Sie müssen sich an diverse Bauordnungen halten, ein Baurecht halten und vieles mehr. Also auch wenn es von außen, wenn man die vernagelten Fenster und verschlossenen Türen mal abrechnet, vielleicht noch ganz nett aussieht. Es ist nicht mehr gut in Stand. Man muss erhebliches machen. Deswegen kann man es nicht einfach so über Nacht und Nutzen zuführen. Jedenfalls nicht ohne erhebliche Summen zu investieren.
Also eins erstmal, das Gebäude gefällt uns wirklich. Wir finden das richtig toll. Das ist das eine. Es wird aber wahrscheinlich bei der symbolischen Sache bleiben. Weil ganz einfach, wir werden nicht drinnen bleiben können. Wir wissen bereits, dass der Strafantrag läuft.
Da setzt man sich für gewöhnlich zusammen, wie das erwachsene Menschen tun, sagte der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt. Was hier eben im Schnitt simuliert wurde, hat nach Aussage der BesetzerInnen nicht stattgefunden, nämlich ein Gespräch zwischen BesetzerInnen und zumindest einem Vertreter der Stadt, wie es Herr Bausewein einforderte.
Ein Freiraum.
Abschließend hören wir noch letzte Eindrücke von Andi vor dem alten Schauspielhaus und von Arne direkt aus dem alten Schauspielhaus.
Na, ich glaube, die eine Sache ist ja, dass dieser Nazi-Aufmarsch jetzt ja auch gerade erst ein bisschen zu Ende ist und gerade die Nazis erst in die Züge so verfrachtet werden. Das zeigen, gehe ich mal davon aus, dass hier auch auf jeden Fall noch mehr Leute herkommen werden. Aber hier sind schon durchaus so 60 bis 70 Leute. Das verläuft sich halt so ein bisschen auf dem Platz hier. Und ein paar sitzen eher am Rand und essen noch ein bisschen Pizza, um sich wahrscheinlich auch so nach dem langen Tag zu stärken und vielleicht ja auch noch für die kommende Nacht.
Oh, was hören wir denn da?
Wir hören da sozusagen politische Sprüche im Hintergrund, die durchaus ja wahrscheinlich auch so interessant sind. So, hört ihr vielleicht? Also Miete verweigern, Kündigung und Klo, Häuser besetzen sowieso.
Ja, ich, die Leute kommen noch relativ gut motiviert von dem Nazi-Aufmarsch jetzt her. Es werden immer mehr. Ich schätze, unten stehen jetzt so über 100 Leute und es sieht schon ganz gut aus. Also vor einer Weile standen 20 bis 30 Personen.
Noch am selben Tag gegen 22 Uhr verließen die BesetzerInnen friedlich das alte Schauspielhaus. Nach offiziellen Angaben wurden lediglich Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt. Wie die BesetzerInnen ihre Aktion im Kontext 1. Mai in Erfurt sehen, schildern sie in einem kleinen Clip in Zusammenarbeit mit den Filmpiraten.
Heute ist zwar ein Nazi-Aufmarsch in Erfurt. Wir wollen aber jetzt nicht rein nur auf die Nazis reagieren, sondern eigentlich mehr oder weniger unsere eigenen Inhalte besser platzieren. Und auch für eigene Freiräume kämpfen, weil es ist für uns auch ein Teil des antifaschistischen Widerstands, nicht nur auf Nazi-Aktionen zu reagieren, sondern auch Gegenentwürfe zu entwickeln und diese zu forcieren. Ich denke, dass es Blockaden und Anti-Nazi-Aktivitäten gibt und dass unsere Aktion ein Teil des Tages sein wird. Also sich dort einbetten wird in diese Gegenaktivitäten.
Zurück vom Nebenschauplatz Schauspielhausbesetzung zum Geschehen südlich des Erfurter Hauptbahnhofs. Gegen 12.15 Uhr berichtet Uli tatsächlich von einer Sitzblockade, die sie selbst kaum erkennen kann. Während sie sich im Stadtpark befindet, schaut sie die Straße Nonnenrhein entlang Richtung Clara-Zetkin-Straße. Dort spielen sich Dinge ab.
Ich habe nur von Weitem gesehen, also es ist eine Sitzblockade, man kommt aber nicht mehr zur Clara Zetkin hin, zumindest nicht durch den Nonnenrhein, da müsste man von außerhalb versuchen ranzukommen. Wir waren jetzt gerade eher im Stadtpark, wo so es erstmal ruhig ist, alle auf Beobachtung sind. Eben habe ich gesehen, von Weitem auch der OB hier angekommen ist und sich dann hier die Hundertschaft, eine Polizeieinheit sich unter die Demonstranten getummelt hat und Instruktionen gibt, wie schaut euch überall um, die da hinten am Baum, die sehen schon so aus, als würden sie Krawall machen. Es ist so ein leichtes Aufeinander, Aufpassen, Aufwiegeln. Ein Nazi ist mal durch den Stadtpark einzeln gerannt und wurde gejagt und geschützt. Also es ist erstmal so alles auf Beobachtung.
Das heißt,
und keiner, glaube ich, weiß so richtig, wo es hingeht. Ich kann mal kurz, wenn wir noch dranbleiben, ich laufe mal kurz an die Beobachtungsstelle Kreuzung Windhorst Nonnenrhein und werfe mal einen Blick. Ja, da ist die Straße zu. Also hier wird natürlich eher die Kreuzung von der Polizei blockiert. Dann kann man durchblicken, quasi durch den Nonnenrhein sieht man auch, da sitzt eine eingekreiste Sitzblockade. Ich kann nichts zu der Anzahl sagen.
Das kann dafür wenige Minuten darauf der Landtagsabgeordnete der Grünen Dirk Adams, der sich mitten in der Sitzblockade Ecke Nonnenrhein Clara Zetkin Straße befindet. Adams spricht von ungefähr 100 Leuten, die an dieser Aktion beteiligt sind, und beschreibt im Folgenden die Stimmung.
Sehr lustig, sehr entspannt. Es kommt gerade eine Musikband hier vorbei. Die Polizei hat gerade eine Ansage gemacht, dass sie das, so habe ich es verstanden, akzeptiert, dass die Leute hier auf der Straße sitzen und dass sie jetzt irgendwie noch an einer Stelle irgendwo ein Gitter verrücken wollen. Aber die Leute sind hier sehr gut gelaunt. Es kommen jede Menge Leute her. Man kann aus Schmidtstädter Knoten hierher kommen, so wie die Band, die jetzt gerade hierher kommt. Also es ist ganz, ganz relaxed. Jetzt klatschen die Leute mit. Gute Stimmung auf der Clara-Zetkin-Straße.
Derweil steht Jana im Stadtpark und kann Richtung Bahnhof sehen, wo sie die Nazis ganz gut im Blick hat, die sich an dessen Südseite versammeln.
Also die Nazis stehen nach wie vor an Ort und Stelle. Vor circa 20 Minuten sind nochmal 60 Leute dazugekommen. Und zwar sind die aus Richtung Windhofstraße Nonnenrhein gekommen. Und zwar wurden die mit einem Bus gebracht und hierher eskortiert. Da gab es natürlich lautstarken Protest. Im Moment ist es relativ ruhig. Die Polizei ruft zwar immer wieder auf, friedlich zu demonstrieren und dass sie halt einfach dafür plädieren, dass das hier alles friedlich abläuft. Und die Nazis stehen nach wie vor hinter dem Bahnhof und sind noch nicht losgelaufen.
In einem Bus also kommt die Verstärkung von Osten her. Etwa zur gleichen Zeit trifft aus dem rechten Lager auch Verstärkung ein, die sich aus Richtung Westen dem Bahnhof nähern möchte. Die allerdings hat weniger Erfolg bei ihrem Versuch, sich an den Gegendemonstranten vorbeizuschmuggeln. Ralf berichtet von der Ecke Schillerstraße, Löberwallgraben.
Also ich stehe hier unterhalb des Stadtparks in der Schillerstraße, also auf der Seite Richtung Löberwallgraben. Und hier steht so ein kleiner gelber Renault Kangoo, in dem zwei Menschen sitzen, die entsetzt den Kopf schütteln, dass sie sich scheinbar entweder kein Navigationsgerät erlaubt haben, sondern bloß eine Straßenkarte von 1938 oder so. Auf jeden Fall mussten die feststellen, dass sie durch eine angemeldete Kundgebung hier hindurchfahren wollen und das nicht einfach so können. Und deswegen stehen dort jetzt zum einen Polizisten um den Renault Kangoo drumherum und zum anderen um die Polizisten drumherum viele Gegendemonstranten, ich würde jetzt mal so sagen 150 Personen nochmal. Ja, hier ist es relativ ruhig. Es gab vorhin mal kurz Applaus, als es hieß, der Lautsprecherwagen der Nazis fährt hier nicht durch. Das heißt, die einzige Option, die er hat, ist ein Rückweg, aber auch da sitzen ein paar Leute. Das heißt, es wird jetzt erstmal schwierig, überhaupt pullern zu gehen für die Nazis, wenn sie denn müssen.
Zum Pullern gehen hat Jana gerade keine Zeit, denn es tut sich was an der Hinterseite des Erfurter Hauptbahnhofs. Ein weiterer Schwall Nazis scheint mit dem Zug aus Richtung Halle angekommen zu sein. Insgesamt schätzt sie die Teilnehmerzahl der rechten Demonstration auf ungefähr 250 Personen ein, die sie folgendermaßen beschreibt.
Ein Großteil ist halt schwarz gekleidet, Sonnenbrille, Kapuzen-T-Shirts, teilweise kurze Hose. Viele haben auch rote T-Shirts an, überwiegend halt wie gesagt Sonnenbrillen. Ja, eher so Popkultur, wenn man das so sagen kann. Oh, jetzt wird gerade was durchgesagt, kann ich nicht verstehen. Also es geht gerade darum, dass die gleichere Auftaktveranstaltung hier starten können. Inwieweit die dann loslaufen dürfen oder können, das vermag ich im Moment noch nicht zu sagen.
Dass die Nazis nun weitgehend vollzählig und mit gut 2 Stunden Verspätung startbereit sind, scheint sich auch bei den Gegendemonstranten herumzusprechen. Gegen 14 Uhr berichtet Uli von Bewegung und Stillstand an der Ostseite des Stadtparks auf Seiten der Gegendemonstranten.
Also es sind so einige, ja, also 100, 150 Menschen, würde ich sagen. Hier ist es eher so, dass hier eher die Schwarzen, drüben sind ja viele so aus Weimar- und Samba-Stimmung in der Sitzblockade in der Clara-Zetkin-Straße. Hier kleidet sich es eher schwarz. Und es ist so eine wartende Stimmung. Also man kann nicht sagen, dass es entspannt ist. Es passiert nicht wirklich was. Es sind schon Gespräche. Aber es ist so ein bisschen, keiner weiß richtig, was passiert. Es wandern immer wieder Leute rüber. Es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Hier inzwischen dieser Clara Zetkin-Blockade und hier der Gruppe in der Windhorststraße. Also es ist ein bisschen unentschlossen, wo man jetzt letztendlich am besten positioniert ist. Dann wird immer wieder erzählt, dass es im Stadtpark kam, ist so, dass 2 Nazis wohl ein paar Gegendemonstranten überfallen haben, es auch zu einer Prügelei kam, die Polizei dazu kam. Also es passieren immer mal so kleine Aktionen, das dringt aber nicht so an die Oberfläche. Also es ist ruhig, relativ ruhig, und dann aber es ist eigentlich ein eher ein gespanntes Warten. Es sitzt jetzt auch keiner hier mehr so rum, sondern alle stehen.
Keine 300 Meter von Uli entfernt in Richtung Osten werden die Teilnehmer der Blockade Ecke Nonnenrhein, Clara Zetkin-Straße, von der Polizei aufgefordert, die Kreuzung zu räumen. Im Moment der ersten Durchsage findet spontan eine Abwärtsbewegung statt. Etwa 200 Leute setzen sich augenblicklich hin. Ein unbekannter Anrufer aus der Menge der Demonstranten berichtet kurz darauf, was sonst noch so passiert.
Keine Ahnung, ob die Batterie jetzt von denen ihren Lautsprecherwagen alle ist, aber es wurde im Prinzip schon dreimal jetzt darauf hingewiesen, dass bitte diese Blockade aufzulösen ist und dass notfalls auch mit Polizeikraft das Ganze aufgelöst werden soll. Wir haben ja so ein Schlagorchester, nenne ich es jetzt mal. Das ist eine gute Stimmung. Die meisten sitzen, sind ungefähr, ich würde sagen, so 300 Leute, die hier sitzen. Vielleicht auch nur 200, keine Ahnung, bin ich so gut im Schätzen, aber es sind schon einige. Es wäre aber schön, wenn natürlich noch welche dazukommen. Also das wäre auf alle Fälle ein großer Aufruf. Clara Zetkin-Straße, Ecke Nonnenrhein. Es ist noch Platz. Die Frage ist, wie man drankommt. Aber ich denke mal, man findet schon einen Weg, denn umso mehr die Polizei zu tun hat, umso mehr werden sie sich überlegen, ob sie das Ganze durchziehen.
Die Polizei überlegt ungefähr eine halbe Stunde lang. Dann werden erste Anzeichen sichtbar, dass sie die Nazis marschieren lassen wollen. Susan berichtet von der Ecke Schillerstraße, Windhorststraße.
Ja, also bis jetzt steht alles noch. Wir sind ja an der Ecke Windhorststraße zur Schillerstraße. Und gerade haben sich die ganzen Polizisten halt ihre Helme aufgesetzt und sich positioniert und es sind jetzt auch viel mehr Polizisten zu sehen als vorher. Aber jetzt steht erstmal nochmal alles. Vor 5 Minuten war hier ziemlich viel Bewegung drin und es sind alle ziemlich in Wartestellung und dass es so gleich losgeht.
Und dann dauert es auch nicht mehr lange. Nur wenige Minuten später setzt sich der Zug in Bewegung.
Ja, sie laufen gerade die Windhorststraße hoch und es ist halt auch sehr gut von der Polizei abgesperrt, sodass es halt auch wirklich die Möglichkeit gibt, irgendwie zu blockieren.
Und wie man ja wahrscheinlich hört, gibt es ja auch lautstarken Protest, aber man fühlt sich natürlich trotzdem ein bisschen ohnmächtig, weil sie halt einfach weiterlaufen. Also ich denke, die Schätzung von so 200 wird schon hinhauen. Und es ist halt, ja, man hat jetzt eigentlich nur vermummte Gestalten gesehen, die irgendwie halt einfach da hochgelaufen sind. Mhm.
Es gab doch eine Blockade, die hat nicht dazu geführt, dass die Demonstration aufgehalten werden konnte?
Na, die ist halt weiter oben. Es sieht jetzt auch so aus, als würden die meisten Leute in Richtung weiter hochlaufen. Man muss jetzt natürlich außen gehen, also es ist jetzt halt schon ein Umweg. Und wahrscheinlich sind die Nazis schneller und die Blockade war halt in der Querstraße weiter oben. Da weiß ich jetzt nicht, wie es da aussieht.
Eine Querstraße weiter oben meint in diesem Falle die Kreuzung Nonnenrhein-Clara-Zetkin-Straße. Um dorthin zu gelangen, müssen die Nazis allerdings erstmal an Uli vorbei, die vom Stadtpark aus eine erhöhte Beobachterposition hat und die Lage ganz gut überblicken kann.
Also der riesige Trupp hat sich jetzt in Bewegung gesetzt, weil ich gefühlt, 20 Meter oder so an Nazis ist jetzt um die Kurve Windhorststraße Nonnenrhein gebogen. Es kam natürlich hier zu riesigen Krawall und auch ersten Rangeleien mit der Polizei noch an der Blockade. Aber letztendlich konnte der Trupp hier, geschützt durch die Polizei, halt sich jetzt durchbewegen und jetzt wird es hier schon wieder ruhiger. Ich denke mal, jetzt wechseln die meisten Leute zur nächsten Blockade, denn jetzt der Nonnenrhein ist ja abgesperrt und sie haben jetzt quasi einen kleinen Weg durch eine leere Straße, sage ich mal. Die haben einzelne Fahnen, gar nicht so viele Transparente. Was halt ist, sie treten wirklich prollig auf. Das heißt, sie beleidigen die Demonstranten, winken, ja, gebt uns. Also es ist so ein gegenseitiges wirklich sich so sehr mackerhaft hier durchbewegen. Sie sind sich ihrer Sache schon ziemlich sicher. Jetzt ist es gestoppt auf alle Fälle auf der Hälfte des Nonnenrheins. Man kann das jetzt von hier aus nur noch erspähen, was passiert. Sie bleiben quasi stehen und haben vielleicht eine Art Kundgebung. Vielleicht ist jetzt aber auch die erste Blockade, weil ja die Sitzblockade noch besteht, so unsere Informationen sind, dass sie nicht weiterkommen.
An der Ecke Nonnenrhein-Clara-Zetkin-Straße ist kurz nach 15 Uhr von der aufgebrachten Stimmung nicht viel zu merken. Die Polizei hat seit ihrem dritten Aufruf eine Stunde lang nichts getan und macht auch jetzt keine Anstalten, die Kreuzung wirklich räumen zu wollen. Am anderen Ende des Nonnenrheins sind Nazis und Polizisten zu erkennen, allerdings nicht besonders deutlich und so bleibt auf der Kreuzung die Stimmung erst einmal so, wie Frank es berichtet.
Also ich stehe genau in die Ecke Clara-Zetkin-Straße, Ecke Nonnenrhein. Da ist eine große Blockade. Die Stimmung ist hier sehr gut. Und was vor allem gelungen ist durch diese große Blockade, ist, dass die Nazis anhalten mussten. Sie stehen jetzt also am Eingang des Nonnenrheins, so ungefähr 200 Meter von hier in Sicht und Hörweite. Es sind viele Menschen, also es ist keine Sitzblockade, sondern die Leute stehen. Es gibt noch die Samba-Truppe, die spielt die ganze Zeit. Im Hintergrund läuft Radio frei. Also das sieht nicht so aus, als wenn hier in absehbarer Zeit die Nazis durchlaufen würden.
5 Minuten später kommt es zu Eskalationen zwischen den Nazis und der Polizei, weil letztere anscheinend vor der Blockade der Gegendemonstranten kapitulierend den Aufmarsch inzwischen Richtung Bahnhof zurückführen wollte. Das schmeckt den Nazis nicht, wie Jana zu erzählen weiß.
Also die Stimmung ist ja gerade extrem, sehr extrem. Der Zug ist gestoppt, die gehen nicht weiter, also die Nazis gehen nicht weiter, haben Ecke Nonnenrhein-Windhorststraße im Zurückkommen, weil die durch die Blockade nicht weitergekommen sind, sind sie zurückgeschickt worden zum Bahnhof, haben ja angehalten und dann auf einmal auf die Polizei, die zwischen den, also quasi den Nonnenrhein abgesperrt hat, auf der anderen Seite die Gegendemonstranten stehen, haben die auf die Polizei eingeprügelt. Nicht nur 2-3 Leute, sondern bestimmt 10 oder so. Sie haben durchgesagt, ihr Versammlungsleiter und die Polizei selber hat sie aufgefordert, den Zug fortzusetzen zum Bahnhof. Jetzt bewegen sie sich wieder, aber von Auflösung kann ja keine Rede sein, nein. Also die haben sich wahrscheinlich ein bisschen abreagiert jetzt zwischenzeitlich, ja. Aber die Gegendemonstranten pfeifen dieses Zeug und machen ihren Protest hier lautstark Luft. Und sie laufen jetzt wieder Richtung Bahnhof, die Nazis.
Gegen 15.30 Uhr hat auch Ralf nochmal die Gelegenheit, sich zu Wort zu melden und bestätigt, dass es zwischen den Nazis und der Polizei zu Übergriffen gekommen ist.
Ich habe mir das auch angeschaut vor einer Viertelstunde da oben an der Ecke Nonnenrhein-Winterstraße. Die Nazis haben sich da in einer kleineren Gruppe mit 8 Reihen Polizisten angelegt und haben so weit verloren, als sie sich dann zurückgezogen haben und vom Einsatzleiter aufgefordert wurden, den Weg zum Auftaktkundgebungsort zurück wieder, also sozusagen weiterzulegen. Die Nazis haben eben mal, glaube ich, versucht, sich ein Wortgefecht im Chor mit dem Stadtpark zu liefern. Das haben sie aber nach 30 Sekunden gleich wieder sein gelassen. Also bisher ist da weder was zu sehen noch zu hören. Und die anderen Leute hier drumherum haben ein fröhliches, entspanntes Lächeln auf dem Gesicht.
Kurz vor 16 Uhr werden die Attacken der Nazis dann auch nochmal vom Pressesprecher der Landespolizeidirektion Thüringen, Dirk Sauter, offiziell bestätigt.
Es gab eine gewisse aggressive Stimmung auch. Und zwar bei diesem sehr kurzen Aufzug von knapp 400 Metern. Da gab es Angriffe gegen Polizeibeamte. Da die Polizei hat Zwang angewendet bzw. auch Pfefferspray eingesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass es eine Identitätsfeststellung gab, also eine kurze Festhaltung, ja, Gewahrsamnahme. Derjenige ist aber nach der Identitätsfeststellung wieder freigelassen worden.
Währenddessen hat sich die Blockade Ecke Nonnenrhein, Clara-Zetkin-Straße, längst aufgelöst. Die meisten Gegendemonstranten verschwinden in Richtung Stadt. Die Zeichen waren zu deutlich. Die Nazis waren ein bisschen unterwegs, wurden dann zum Rückzug gezwungen und sind nun wieder am Bahnhof angekommen. Das Spiel ist aus, die Nazis haben verloren.
Martin Sommer, Sprecher der autonomen Antifa, weiß von ganz anderen Nazis zu berichten, nämlich der NPD. Die hatte ebenfalls am 1. Mai eine Kundgebung angemeldet, und zwar in Frankfurt am Main.
Also erstmal ist das eine Demonstration der NPD heute. Die haben sich ja hier ein bisschen zerstritten mit den freien Kräften und hauptsächlich ruft die NPD hier dazu auf.
Ach, bei euch auch zerstritten oder wie?
Es ist ja allgemein gerade eine Tendenz in der NPD, dass die sowieso bundesweit natürlich sehr schwach ist, aber es da auch große Differenzen mit den freien Kräften gibt. Also wer hier hauptsächlich aufruft, das ist die NPD und die Freien fahren doch heute eher nach Würzburg. Viele Nazis fahren erfahrungsgemäß, treffen sich quasi an Park-and-Ride-Parkplätzen und fahren dann geschlossen mit der Bahn nach Frankfurt rein. Und wie das hier aussieht, ist es so, dass hier Demonstranten die Gleisanlage blockiert haben. Und zwar für Züge, die aus dem Osten kommen. Der Treffpunkt der Nazis ist am Ostbahnhof. Und die Gleise zum Ostbahnhof sind jetzt mit einer Gruppe von etwa 500 Leuten blockiert. Hier ist eine Sitzblockade, auch schon umstellt von der Polizei. Ein paar hundert Polizisten haben hier jetzt einen Kessel drum gemacht. Aber die Gleise aus Osten sozusagen sind hier dicht. Es gibt 3 Blockadepunkte in Frankfurt. Das ist jetzt einer der offensiveren. Die anderen beiden sind wohl in anderen Stellen der Stadt, wo auch Zufahrtswege blockiert werden, allerdings auf der Straße. Aber die Idee von denen ist auch, mit Blockaden die Zufahrtswege der Nazis zu versperren, auch wenn die Polizei das natürlich nicht so gut findet. Ja, man kann sagen, dass um Nazi-Aufmarsch zu verhindern, und das hat ja die NSU-Geschichte ganz gut gezeigt, dass man sich auf den Staat nicht verlassen kann. Und darum muss man da durchaus auch mal die Grenzen des Gesetzbuches verlassen, um eben solche Nazi-Aufmärsche zu verhindern und die Nazi-Szene dadurch natürlich auch zu schwächen. Keine Nazis in Frankfurt. Es gibt wohl 200 Nazis, die in Hanau, das ist östlich von Frankfurt, gerade am Bahnhof sind, und die werden wohl demnächst mit einer S-Bahn hier Richtung Ostbahnhof gebracht. Die Blockade an den Gleisen, da wird gerade gesagt, dass die Leute doch die Gleise verlassen sollen. Also es kann sein, dass es geräumt wird und einzelne Leute verlassen den Blockadepunkt auch schon. Die müssen ihre Personalien abgeben, aber können dann sozusagen runter aus dem Kessel. Ich würde jetzt mal grob schätzen, dass 2.000 bis 3.000 Leute in den verschiedenen Gruppen hier unterwegs sind. Keine Nazis in Frankfurt. Naja, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Also die gute ist, und das ist natürlich die im Vordergrund sein sollte, die Nazis sind nicht gelaufen.
Die sind erst gar nicht in die Stadt gekommen, bis auf ganz vereinzelte. Die sind dann nach Aschaffenburg wohl gefahren, weil hier alles relativ dicht war. Und Udo Pasteurs, der dann mit dem PKW weiter nach Frankfurt wollte, konnte das nicht mehr, weil sein PKW nicht mehr fahrbereit war. Keine Nazis in Frankfurt. Es gibt ein zivilgesellschaftliches Lager, das Römerberg-Bündnis, was aus Gewerkschaften besteht, aus der SPD, aus den Grünen, also diese typische bürgerliche Zivilgesellschaft. Die wollen aber hier niemals zu den Blockaden kommen, sondern die machen ihre Kundgebung auf dem Römer und gehen nicht direkt dahin, wo die Nazis sind, um sie zu blockieren. Hier waren das natürlich nicht nur die autonome Antifa, sondern wenn man es will, so der ganze Rest. Also auch Antifa-Gruppen, Studentengruppen, diverse Initiativen, die es halt sonst noch gibt. Also hier auch ein relativ breites Spektrum, insgesamt 120 Organisationen.
Kommen wir von den Separés Römerberg-Bündnis und Frankfurt-Nazi-Frei zu einem sehr ungewöhnlichen Bund namens Würzburg ist bunt. Radio Frei sprach mit dem DGB-Regionsvorsitzenden Frank Firsching über diese Parteispektren ignorierende Allianz.
Bevor die Nazis losgelaufen sind, sind erstmal knapp 10.000 Würzburger losgelaufen und haben deutlich gemacht, dass sie Nazis in der Stadt nicht haben wollen. Und ich glaube, es ist ein großer Erfolg, wenn in einer Stadt sich alle Parteien, alle Bürgerinnen und Bürger zusammenfinden und den Nazis die rote Karte zeigen. Wir haben seit Wochen darauf hingearbeitet, dass alle Parteien in Würzburg, inklusive CSU, inklusive FDP, inklusive sogar der Bayern-Partei, alle selbst konservativen Parteien mitgelaufen sind und sich gegen die Nazis aufgestellt haben. Es ist ähnlich wie in Erfurt. Es ist das freie Netz Süd, sind freie, in Anführungsstrichen freie Kameradschaften, die sich in Abgrenzung zur NPD auch radikalisieren. Und das freie Netz Süd hat in Würzburg angemeldet und diese Demonstration mit einer Kundgebung durchgeführt.
Was freie Kameradschaften in der Praxis für die Bürger vor Ort bedeuten, weiß Frank Firsching aus eigener Erfahrung zu berichten. Beginnen wird er seine Ausführungen damit, wie sich das Freie Netz Süd seit dem Bekanntwerden der Geschehnisse rund um die NSU entwickelt hat.
Einen Zulauf von Menschen haben sie nicht bekommen. Sie haben sich weiter radikalisiert. Das ist zumindest unsere Einschätzung. Es gibt Drohungen gegen Leute, die Bündnisse organisieren. Beispielsweise eine Verdi-Kollegin aus Bayreuth wird seit dem letzten Jahr stark angegriffen. Die hat dort ein Hofer-Bündnis organisiert, wo die Nazis am letzten 1. Mai 2012 demonstrierten. Es gibt Angriffe auf eine Kreisjugendring-Vorsitzende aus Aschaffenburg, die dort verunglimpft, beleidigt und ja auch bedroht wird. Das sind alles Tendenzen, die sich insofern radikalisierend darstellen, dass es sie in der Vergangenheit nicht gab. Ich war selbst vor 3 Jahren mal so eine Zielscheibe der Nazis in Franken und ich muss sagen, es betrifft einen persönlich in dem Moment natürlich. Man denkt viel über mögliche Bedrohungen nach, aber aus meiner Einschätzung ist es nicht so, dass ich die Leute davon in Gänze einschüchtern lassen. Und das ist das positive Zeichen und das tolle Signal auch aus Würzburg. Wir haben uns eben nicht einschüchtern lassen und auch die Kollegen Oberunterfranken bleiben da standhaft.
Hauptbahnhof Erfurt. Um 16.01 Uhr fährt ein Zug von Gleis 10 nach Halle.
Die Situation ist relativ entspannt hier. Also die Nazis sind angekommen, sind auf den Bahnsteig gekommen. Dann waren noch so ein paar linke Korps da, die auch auf den Bahnsteig gekommen sind. Dann gab es so ein paar Hin- und Herrufereien irgendwie. Oder irgendwer hat auch gespuckt von den Nazis. Aber das war jetzt nichts irgendwie Großartiges, dass man handgreiflich geworden wäre. Und die haben sich relativ zahm jetzt in diesen Zug da einladen lassen und die Polizei ist inzwischen auch schon zugestiegen. Und er wird sich jetzt ungefähr 5 Minuten verspäten, steht hier an der Anzeige, aber eigentlich ist alles so weit, so ruhig und so verpackt, dass hier jeden Moment losgehen könnte und die wieder wegfahren können. Jetzt schlagen ihn gerade die Türen zu, es wird gepfiffen und ich denke, der Zug wird jetzt losfahren.
Du sagst die ganze Zeit die Nazis. Es sind ja nicht alle irgendwie aus Halle oder aus der Richtung Halle gekommen, die jetzt wieder dahin zurückfahren. Wie viele, würdest du schätzen, waren das jetzt ungefähr?
die dazu gestiegen sind?
Das waren jetzt ungefähr 3 Waggons voll. Also das werden so, lass es 120 gewesen sein. Also es waren jetzt nicht wenig. Also der Bahnsteig war schon gut voll. Ich konnte es aber auch nicht ganz richtig gut erkennen, weil ich mich so ein bisschen zurück musste, weil die mir ziemlich nahe kamen zwischendurch auch mal. Und da war jetzt immer dieser Fahrstuhl dazwischen und ich habe jetzt nicht den ganzen Bahnsteig wirklich gut überblicken können. Aber so an die 100 waren es auf jeden Fall.
Für den Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein ist es 10 Minuten später an der Zeit, ein Resümee zu ziehen. Während er im ersten Gespräch des Tages gegen 9.45 Uhr noch behauptet,
also ich werde selbst vielleicht nicht überall hingehen, werde ich nicht schaffen,
lautet sein Fazit 6,5 Stunden später.
Ich war überall. Ich war am Willy-Brandt-Platz, ich war am Stadtpark, ich war Stadtbad Kopf im Nonnenrhein, also überall dort, wo es brannte und wo es notwendig war. Und war schon recht stolz darauf, wie viele Erfurter Gesicht gezeigt haben heute. Also ich denke, dass auch die Strategie der Polizei heute eine sehr gute war. Also es war sehr deeskalierend, die ganze Sache nicht zu vergleichen mit dem, was wir 2007 und 2010 erlebt haben. Und ich denke, das Entscheidende war zum Schluss aber auch, dass viele Menschen da waren und insbesondere im Bereich um den Stadtpark demonstriert haben und Gesicht gezeigt haben.
Und gegen 17.15 Uhr möchte dann noch jemand ein Resümee ziehen. Und das ist Undine Zachlott, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi und für den 1. Mai offizielle Pressesprecherin des Bündnisses Keinen Meter.
Es ist tatsächlich so, wir haben es nicht ganz geschafft. Also sie haben irgendwelche 200 Meter geschafft, was erstmal gruselig ist. Und trotz allem, denke ich, ist ein Erfolg für uns gewesen. Also wir waren leider keine 10.000, aber ich denke, über 1.000 waren wir auf alle Fälle. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt bei den einzelnen Blockaden und den Demopunkten. Also es waren an jeder Stelle irgendwie so 200-300 Leute zusammen. Und da das ja viele Punkte waren, ist da doch eine ganze Menge zusammengekommen. Wir fanden es richtig erfolgreich, dass wir sie zumindest aus der Stadt raushalten konnten und dass sie doch sehr frustriert waren, dass sie nur diese 200 Meter laufen konnten, die Nazis. Alles andere haben wir geschafft zu blockieren und das wirklich wieder lustigste Erlebnis war natürlich von allem, dass sie auch wieder nicht ihren Demoplatz mit ihrem Auto gefunden haben und samt ihrem Demoauto in unserer Blockade gestanden haben und wir sie auch keinen Meter vor und zurückgelassen haben, sodass sie keinen Lautsprecher und keinen Redner hatten. Die Polizei hatte dann gebeten, dass wir beiseite gehen oder dass wir da irgendwie beiseite rutschen, um die durchzulassen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Und von daher war das auch ein Erfolg, dass wir die Lauten waren heute am Tag, laut gegen Nazis und dass die Nazisprüche eben nicht über ihre eigenen Lautsprecher vertont werden konnten. Das war auch so schön am heutigen Tag, dass ich gesehen habe, dass eben wirklich Menschen aus allen Altersgruppen, aus quer durch die Gesellschaft sich dagegen gestellt haben und eben ihr Gesicht gezeigt haben. Und das muss übertragen werden, wirklich in den Alltag und das muss überall gezeigt werden. Mhm. Und ich denke, da sind wir doch auf einem guten Weg, obwohl wir da noch ein ganz, ganz großes Stück Weg vor uns haben, denn der alltägliche Rassismus ist eben doch vorhanden. Den wirklich für die Zukunft auch zurückzudrängen und zu sagen, ich stehe dafür, dass Menschen gut leben können, dass egal welche Gesinnung oder welche Ausrichtung oder welche kulturelle oder Gesinnung sie haben, wir können miteinander reden, wir können uns gegenseitig in die Augen schauen und wir sind dafür, dass Menschen toleriert werden, so wie sie in ihrer Verschiedenheit sind. Und diese Verschiedenheit anzuerkennen, das war, denke ich, heute ein Zeichen in allen diesen Karten, in allen diesen Demos, wo wirklich die verschiedensten Menschen unterwegs waren und ihre Meinung geäußert haben.
Das war ein Rückblick auf den 1. Mai 2013.
Am Mikrofon verabschieden sich Juliane
und John.